es jetzt so besser? Immer noch nicht? Moment. Jetzt? Jetzt ist es an? Marco, hast du noch mal Glück gehabt? Ja. Ja, sieht mein Kleinmund auch Gefahr. Christus beugt die Hand mir da. So haben wir das als Kinder gelernt. Heute steht da, reicht die Hand mir da. Meint tatsächlich, dass er, das Beugen, das hat ja irgendwann, das Wort hat ausgedient. Aber das mit dem Kleinmut, das ist eine moderne Sache. Ist nicht so, dass wir alle jubelnd, auch nicht wir Christen, sondern allgemein, gibt es eine Atmosphäre des Kleinmuts. Was mögen die Zeiten bringen? Und da sagen wir, Christus reicht die Hand mir da, Christus hilft den Schwachen siegen. Denn ich bin, der Vers ging mir heute Morgen auch noch durch den Kopf, am Schluss vom 8. Kapitel. Denn ich bin überzeugt, dass weder Höhen noch Tiefen, weder Großes noch Kleines uns zu scheiden vermag von der Liebe Christi, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das heißt, wir dürfen wirklich, wir haben allen Grund, alle immer gutes Mutes zu sein. Es passiert nichts, was Gott nicht zugelassen hat. Und damit müssen wir, das müssen wir annehmen. Das ist nicht immer einfach. Ob das nun ein weher Arm ist, wie beim Klaus, oder da bei unserer lieben Schwester Renate, wir freuen uns, dass sie hier ist. Das ist nicht immer einfach. Aber Christus reicht die Hand uns da und Christus hilft den Schwachen siegen. Deswegen finde ich, das Lied ist schon ein schön, wunderbares Lied. Weshalb ich heute hier stehe, hat verschiedene Gründe und deswegen habe ich auch verschiedene Einleitungen. Das muss ich auch noch dazu sagen. Und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, womit ich anfangen soll. Ich fange einfach mal damit an. Eigentlich sollte der Hans-Jürgen Arnold heute hier sein. Wir haben aber telefonisch miteinander konferiert, Anfang der Woche. Der hat die letzten 2 Monate auch keine guten Wochen gehabt. Hat 2 schwere Krankheiten hinter sich gehabt. Eine Magen, Leber und die gehen ja sehr an die Substanz, diese Krankheiten, dass er sich erleichtert fühlte, als ich ihm sagte, ja, dann werden wir eine andere. Wir machen einen neuen Termin im Herbst. Und das ist der eine Anlass. Und damit nicht allzu groß hin und her geschoben werden muss, habe ich dem Paul-Heinz gesagt, dann will ich das hier auch heute noch machen. Und das hat nämlich auch einen weiteren Grund. Ich hatte nämlich den Eindruck, vor 14 Tagen habe ich ja auch hier gestanden, dass ich da nicht so richtig fertig geworden bin. Es war ein ziemlich kompliziertes Kapitel und auch von einer enormen Aktualität ist sie, aber meine Frau hat mich gewarnt, ich soll nicht so von den schlimmen Zeiten reden, in denen wir leben. Da hat sie ja auch recht, denn das Wesen einer Predigt soll ja sein, belehren, tröste, lehre, nähre, pflege, gib, was Not ist, jedem hier. Heißt es in einem anderen Lied. Das Trösten ist wichtig, aber auch das Lehren. Das ist auch ein Anlass, weil ich noch einige Dinge sagen möchte, die noch mit Josia und dem zweiten Könige auch noch vorhanden sind und die auch mit dem Zustand des Volkes Israel in der damaligen Zeit verbunden sind. Und was mich daran so auch fasziniert, bindet, ist, dass die Lage Israels in der damaligen Zeit in vieler Hinsicht der Lage der Christenheit in unserer Zeit entspricht. Und dazu haben wir, das ist jetzt die dritte Einleitung, die jetzt kommt, eine Einleitung gefunden vom vorigen Mittwoch, nicht jetzt vom letzten Mittwoch, da hatten wir Gebetsstunde davor, hatten wir eine Wortbetrachtung über die Verse, ihr seid das Salz der Erde. Und mir persönlich hat die mich reich beschenkt, muss ich wirklich sagen. Ihr seid das Salz der Erde. Und das steht in einer Form da. Es steht nicht da, Jesus sagte, dass die Jünger das Salz der Erde sein sollten. Das hätte die Sache, wie man so sagt, historisiert. Da hätte man sagen können, das hat der Herr damals den Jüngern gesagt und die sollten das sein. So hat er es nicht gesagt, sondern er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn man so spricht, dann meint man das grundsätzlich. Die Summe im Dreieck ist 180 Grad. Das wird auch in Präsenz gesagt. Das gilt. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt und haben viel gelernt. Und das möchte ich doch auch in Verbindung mit Josia und einigen anderen noch ein bisschen erläutern. Jetzt kommt die vierte Einladung. Die vierte Einleitung, ja. Auf die Zahl kommt es natürlich nicht so an. Unsere Kinder aus Aachen, also die fünf da, die waren über Pfingsten in Cuxhaven und haben dort an einem Bibelseminar teilgenommen. Und das hatte einen Titel, der hat mich so richtig so angestoßen. Stellt euch mal vor, das hatte den Titel Die Heiligkeit Gottes wiederentdecken. Die Heiligkeit Gottes wiederentdecken. Es ist wohl nötig. Es ist wohl nötig. Und das hat mich auch ermutigt dazu, diese Aufgabe heute doch auch zu übernehmen. Es kommt dann noch etwas, ich sage es mal zu eurem Erschrecken, was ich vorgestern im Fernsehen gesehen habe. Dazu aber noch. Vorgestern habe ich im Fernsehen etwas zwischen 11 und 12, glaube ich, Thea war es, nicht? So zwischen 11 und 12 etwas gesehen und gehört, dass ich euch doch mal mitteile, weil es mich tief bewegt hat und die Nacht über nicht richtig hat schlafen lassen. Ich habe das nicht so weggesteckt, davon aber später. Die Heiligkeit Gottes entdecken. Bei Josia war ja dieses Schlüsselerlebnis, dass da irgendwann ein Diener des Priesters zu dem König, zu diesem Knirps kommt, 9 Jahre alt. Nee, war etwas älter, Mitte, irgendwie so 15, glaube ich, war es. Kommt und sagt, wir haben da ein Buch im Tempel gefunden, den wir ja so ein bisschen renovieren wollen. Und der Priester sagt, das müsst unbedingt mal ansehen. Und der lange Rede, kurzer Sinn, sie begegnen dem Bibel, so wie sie in der damaligen Zeit bestand, dem Wort Gottes. Das Gesetz Moses. Und Josia merkt, nun, erstens mal, es ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass dieser Kerl, dieser junge Mann, vom Heiligen Geist getroffen wird wie vom Blitzschlag, kann man sagen. Und sagt, oh. Und wahrscheinlich war ihm bewusst, in welcher Welt er lebt. Brauchen wir nicht nochmal aufzählen. Die Götzenwelt der damaligen Zeit. Es war ein einziges Tohuwabohu. Auf jeder Höhe war irgendwie so ein Sonder, wurde so eine Sondergottheit. Ne? Götter für da und Götter für da und Götter für da. Für alle möglichen Dinge und was man auch immer wieder feststellen kann. Und das ist übrigens auch sehr modern. Diese Götzen, die damals verehrt wurden, die standen fast immer mit den irdischen Bedürfnissen der Menschen in Verbindung. Mit den irdischen, dass die Ernte gut wird, ist ja noch eine ehrenhafte Sache. Ne? Und dass das Kind geboren, gesund geboren wird. Ja? Aber es gab auch Götzen, so wie man das heute noch da auf den karibischen Inseln haben, mit den Voodoo-Kulten, ne? Dass man auch Götzen hat, die man dann anruft, wenn sie den Auftrag bekommen, einem anderen zu schaden. Ne? Da passiert das dann mit den Puppen, dann stechen sie mit den Nadeln da durch und so weiter und so weiter. So soll er das getroffen. Also es gab alles. Und Josia, dieser junge Mann, stellt fest, ja, schrecklich, so geht's nicht. So geht's nicht. Er zerriss seine Kleider. Was war denn das Erste, was er dann, wenn er, ich spreche jetzt einfach mal der Bibel, um damit klar zu sein, das ist für mich einfacher, als wenn ich jetzt jedes Mal das Gesetz Moses sage und so weiter. Sondern was steht da in den 10 Geboten als Erstes? Möglicherweise ist das das Erste, was er gelesen hat. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Sünde, die darin besteht, ist ja die, dass die Menschen, die diesem Gebot nicht folgen, die Israeliten, wenn sie diesem Gebot nicht folgen, einer gemachten Sache, und das wird auch x-mal im Alten Testament gesagt, irgendwie einen geschnitzten Holzbild oder irgendwie einer Baumwurzel oder irgend so etwas geben, einer Geschöpflichkeit. Auch eine Baumwurzel ist ein Geschöpf Gottes. Alles hat Gott geschaffen. Eine Ehre geben, die nur dem Schöpfer aller Dinge zusteht. Und deswegen, das haben wir früher auch oft gehört, wer die alte Versammlung noch kennengelernt hat, da wurde vielleicht manchmal ein bisschen zu oft gesagt, aber ich möchte diesen Vers da auch mal nennen, aus Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Jahwe, ich bin Jehova. Das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das ist das Entscheidende. Die Israeliten hätten es alle wissen können. Sie hätten es wissen können. Und was hatten sie gemacht? Den Tempel wohlgemerkt, vollgestellt mit Götzenbildern. Und was für welche. Auf den Höhen auch. Und dann kommt ja dieser große Rollback, wie man das ja, wie Amerikaner das nennen, der große geistliche Gegenangriff Josias, der nach all seinen Kräften, nach all seinen Fähigkeiten sagt, nein, wir sind Israel, wir sind das Volk des einen Gottes, der uns aus Ägypten geführt hat, ihn beten wir an. Die große Reinigung. Und Gott rechnet ihm das hoch an. Er ist ja ein König in einer Zeit, wo es politisch drunter und drüber geht, die Nachkommen Davids auf dem Thron Davids sind genauso Götzendiener, die meisten von ihnen, wie all die anderen israelitischen Götter, über die Gott sein Strafgericht ja schon hat kommen lassen, denn die Zeit Josias ist ungefähr 100 Jahre später und Josia hat wahrscheinlich das ganze Reich regiert. Und er hat versucht durchzusetzen, dass Gott allein die Ehre gegeben hat und Gott hat ihn gesegnet. Er konnte König bleiben sein Leben lang und Israel lebte in Frieden. Dass er dann umgekommen ist in einem Krieg gegen Ägypten, das ist dann noch eine andere Sache, das kann man sich da genauer nachlesen. Und mit seinem Tod aber, das hält man nicht für möglich, kippt die Sache sofort wieder ins Gegenteil unter seinem Nachfolger. Das ist ja wirklich schrecklich. Aber das wird Josia hoch angerechnet in der Bibel, im Wort Gottes. Und Gott hat das nicht vergessen, hat es aufschreiben lassen, dass er wirklich die Nähe Gottes gesucht hat Und auch, ja, wie heißt es in dem Lied von Theo Lehmann, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Er ist Gott gefolgt. Das hat er getan in einer weitgehend gottlosen Welt. Aber jetzt müssen wir mal auf die anderen sehen. Josia war ja nicht Israel allein, er regierte über das Volk Gottes. Einige Zeit früher, so lange ist das noch hier, nicht her, gab es ja den Propheten Elisa im Nordreich Israel. Oder nicht, das war jetzt sogar Elia, noch etwas früher. Elia hat da sehr gekämpft und hat sich sehr, er war zutiefst zornig über den geistlichen Verfall. Da hat ihm der Engel Gottes mal gesagt, siehe, ich habe mir in Israel vorbehalten, 6000 Mann, die ihr Knie nicht vor dem Baal gebeugt hat. Da ging es um die Einzelnen in Israel. Und da gab es die Treuen in Israel, die sagten, da sind Götter, da sind Götzen, da sind Götzenbild. Wir aber gehen nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Und das ist das Schöne, wenn wir jetzt noch ein paar hundert Jahre später gehen, da gibt es so eine Familie aus Nazareth, die sagt zu ihren Kindern, wir gehen jetzt nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten. Und da gab es einen gewissen Zimmermann mit seiner Frau. Ich weiß nicht, ob er da schon mehr Kinder hat. Dann sagten die, ja, Jesus, komm, wir gehen zum Tempel, wir gehen. Das sind die Treuen in Israel. Und darüber müssen wir mal sprechen. Das ist mir noch so wertvoll geworden, auch so in den letzten 14 Tagen. Wirkliche Götzen gibt es heute ja eigentlich nur noch selten. Götzen, wie ich eben schon erklärt habe. Das ist auch in der heutigen Welt, auch für die Weltmenschen kaum ein Problem. Das hat mehr museale Züge. Allerdings können wir erkennen, bei Menschen, deren Umgangsweisen wir näher kennengelernt haben, dass sie quasi götzendienerische Verhaltensweisen sich zulegen. Und Dingen den Sinn ihres Lebens suchen, den diese Dinge niemals erreichen können. Niemals. Und davon sind auch manchmal Christen berührt. So wie wir ja auch. Wir kriegen ja auch die Grippe. Ne? Wir lassen uns ja auch anstecken von manchen Dingen, die so in der Welt geübt werden. Und manche Dinge sind auch nicht so auf den ersten Blick so schlimm. Nehmen wir mal an, wenn ein Geschäftsmann sagt, ich habe so viel Arbeit, so viel zu tun. Der Tag hat 12 Stunden zu wenig, um alles das machen zu können. Die Funktion, die solche Dinge dann aber haben, und das ist ein sehr aktuelles Problem, sie stehlen uns die Zeit von Gott. Das war damals schon so, bei den reisenden Kamelhändlern und so weiter, dass sie keine Zeit mehr hatten, Gott anzubeten. Und das ist auch heute so, dass wir im Beruf oder in welchen Dingen auch immer keine Zeit mehr haben für Gott. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, ganz im persönlichen Bereich, wenn wir keine Zeit mehr zum Beten finden. Ich bin ja nun 12 Jahre schon pensioniert, die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Und da habe ich das auch gelernt. Ich hatte auch morgens keine Zeit. Ich habe dann ganz bewusst mal gesagt, du musst mindestens 20 Minuten früher aufstehen, damit die Sache halbwegs in einem anständigen Korsett ist. Aber so richtig der Tag beginnt nicht. Wir genießen es seit 12 Jahren, morgens gemeinsam eine stille Zeit zu haben, bevor der Tag beginnt. Das ist eine ganz herzstärkende Angelegenheit. Zeit für Gott. Es muss nicht am Frühstück sein, kann abends sein, oder mittags und so weiter bei meinem Onkel Gerhard in Witten, da habe ich das immer erlebt, habe das anfangs als kleiner Junge, der ich damals war, so auch mit einem gewissen Erstaunen immer erlebt. Da kam plötzlich, kamen sie aus allen Türen, war ein ziemlich großes Haus, Onkel Gerhard gerufen, da wurde eine Andacht gemacht. Na, machte der eine Andacht. Das muss ich sagen, das gab es bei uns dann in der Bäckerei Herhaus nicht, da ging alles drunter und drüber. Ja? Zeit für Gott. Wir dürfen uns von Gott die Zeit nicht stehlen lassen, zum Beispiel auch mittwochs abends. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Und dazu gehört auch eine gewisse Planung, eine gewisse, kann ich auch mal sagen, Rationalität. Ja, dass man sagt, nee, da lassen wir nichts dran mehr. Wir müssen sehen, dass ich mein Leben in eine gewisse Form bringe. Das ist sehr wichtig. Weiter kommt noch hinzu, dass wir Gottes Furcht haben müssen, natürlich. Aber wir brauchen auch Mut. Und jetzt kommen wir wieder auf die Frage, ihr seid das Salz der Erde. Der Harald brachte am Mittwoch eine schöne kleine Geschichte, die er da beigesteuert hat. Aus seiner Jugend, da schnappte sich der Werner den kleinen Harald und ging mit ihm in die Versammlung. Und der Harald hatte auch nicht immer Lust, in die Versammlung zu gehen. Und da hat ihm sein Vater gesagt, einfach die Tatsache, dass hier der Vater mit seinem Sohn, sagen wir mal, in die Kirche, in die Gemeinde, in die Stunde geht, das ist schon ein Zeichen für die Nachbarn, die machen was anderes als wir, die wir uns jetzt das Spiel Nigeria gegen Brasilien im Fernsehen anschauen oder irgend so etwas. Das ist ein bisschen Mut und das ist auch ein bisschen Salz. So fängt das nämlich an. Ihr seid das Salz der Erde. Und da gibt es viele Menschen, die das so ganz deutlich machen in ihrem Leben, ohne von Gott und Jesus und Bekehrung und so weiter zu reden, wo aber die Menschen erkennen, der hat einen anderen Lebenszuschnitt. Der ist von der Bibel, von seinem Glauben an Gott geprägt. Der redet nicht ständig davon. Und das ist schon wichtig, dass wir in dieser Weise zum Beispiel Salz der Erde sehen. Auch was ich den Eltern sagen möchte, die Kinder haben, Elternsprechtag und so weiter. Da kann es durchaus einmal sein, wir haben das auch mal erlebt mit den Kindern, brauchen nicht in die Einzelheiten zu gehen, dass man einem Lehrer höflich oder bestimmt sagen muss, bestimmte Dinge, nein, das machen wir in unserer Familie nicht und wir möchten, sie sollen das wissen, dass wir das nicht billigen, was sie da machen. Nehmen wir mal an, es gibt auch Lehrer, die fluchen schon mal im Unterricht. Ganz übel. Ja? Dann kann eine Mutter in aller Freundlichkeit und Bestimmtheit sagen, ich finde das, Herr Schmitz, nicht gut, dass Sie das machen. Das sollten, also in unserer Familie ist das nicht üblich und das sollten Sie bleiben lassen. Das hat auch was mit dem Christlichen, mit dem Salz der Erde zu tun. Und so gibt es viele Dinge auch. Ja? Ob das die Schnapsflasche im Büroschrank ist oder wer weiß was sonst. Und dazu gehört Mut. Und zu diesem Mut möchte ich aufrechterhalten. Und das hat auch noch den großen Vorteil, dass wenn wir uns nach diesen Grundsätzen der Schrift richten, wir auch eine Orientierung in unserem Leben haben. Und wenn man Orientierung hat, wenn man weiß, wo es lang geht im Leben, dann lebt man auch besser. Dann lebt man in Frieden mit Gott. Und das fühlt sich gut an. Das heißt also, sieht mein Kleinmut auch Gefahr, passt von daher wunderbar dazu. Fürchte ich auch zu unterliegen, Christus reicht die Hand mir da. Christus hilft in schwachen Siegen. Und jetzt wird es Zeit für die Geschichte vom Fernsehen. Es war eine Sendung im SWR, Nachtcafé heißt die, da hatte dieser Steinbrecher, heißt der junge Mann wohl, zusammengerufen Leute, die von geistigen Erlebnissen geprägt waren. Das war sehr interessant, manche sagte man, ja, ja, hast allerlei erlebt und so weiter und so weiter, mag ja sein. Und dann wurde ein jüngerer Mann, er war noch nicht so alt, sagen wir mal 30, 35 vielleicht oder 40, so darum, Mann mittleren Alters, wie man so sagt. Ja, sagt er, will ich mal meine Lebensgeschichte erzählen. Er hat seine Lebensgeschichte erzählt. Er kam aus einem ziemlich zerrütteten Familienleben, ohne irgend so Wegweiser in seinem Leben, war wohl ein durchaus begabter Rockmusiker. Und sein Leben fand dann in diesen Rockmusikveranstaltungen statt, die ja doch oft große Zusammenballungen von Jugendlichen gibt, 1000, 5000, 10.000 Mann. Und er machte sich dann selbstständig, muss das alles ein bisschen kurz fassen, er machte einen raketenhaften Aufstieg zum Millionär. Er hatte dann hinterher so ein ganzes Unternehmen mit 10 oder noch mehr solcher Veranstaltungen, wo es dazu ging, ein moralisches Durcheinander, schlimmer konnte es gar nicht mehr sein. Wirklich, ganz, ganz schlimm. Rauschgift, Sex, alles was wollte. Und Geld in Hülle und Fülle. Er sagte einmal, wenn meine Frau mal wieder einen neuen Sportwagen wollte, Ferrari oder Audi oder was auch immer, er sagte, hier hast du Geld. Hier hast du Geld. Und so ging das dann immer weiter. Und er wurde plötzlich in den letzten Jahren, sagte, das soll's gewesen sein. War natürlich mit seiner Frau nicht verheiratet, ging gar nicht, hatte ja ständig andere Geliebte. Alles so was war er. Also so richtig tief drin. Und dann wurde er langsam unruhig und sagt, das kann es doch nicht gewesen sein, das kann es doch nicht gewesen sein. Dann hat er angefangen, versucht, sein Leben in Ordnung zu bringen. Und er hat Psychologen, Psychiater und was es sonst noch gibt, an solchen Lebensberatern gefragt, half nichts. Da hat er esoterische Bücher gelesen. Er sagte, jede Menge Bücher gelesen, esoterische Bücher. Das half nicht, das half nicht, das half nicht. Er hatte sich ganz tolle Villen gebaut. Eine Villa wurde mal ganz kurz gezeigt, das war wirklich ein Palast. Ich glaube, so gibt es im ganzen Oberbergischen überhaupt keine aus. Gewaltig, ein Palast. Dann hat er gesagt, das liegt an den Ecken der Häuser. Da hat er einem Stuckateur gesagt, diese Ecken im Haus anders zu gestalten, damit er nicht so depressiv ist und so weiter. Ja, und dann ist er mal im Garten rumgelaufen. Er hatte dann natürlich auch einen Gärtner. Und mit dem ist er zufällig mal ins Gespräch gekommen. Den Namen, der ist gar nicht gefallen. Ich vermute, der wusste gar nicht den Namen des Gärtners. Ja, und das war ein älterer Mann. Ganz ruhiger, lieber Typ. Der sagte dann, ja, wenn ich mir das so anhöre, Sie brauchen Jesus und gibt ihm eine Bibel. Ich meine, er hätte ihm eine Bibel gegeben oder hatte sie, jedenfalls ist er an der Bibel gekommen. Und das war der Punkt, wo er anfing, das Wort Gottes zu lesen. Und das war der Anfang eines ganz neuen Lebens. Und um was es geht, das ist einer der wenigen Fakten, die ich noch weiß. Die Steuerfahndung war auch hinter ihm her. Und herauskam, dass er hätte eine Nachzahlung leisten müssen von 60 Millionen Euro. Muss man sich mal vorstellen. 60 Millionen Euro. Und jetzt geht es bei ihm um den Frieden mit Gott. Und er fällt fest, ich muss mein Leben ändern. Ich muss umkehren, Buße tun. Und das war ein Prozess, der war nicht in einem Tag abgewickelt. Das hat lange gedauert. sagte, ich war ganz hoch gekommen und war ganz tief gefallen, aber sagte er, im deutschen Fernsehen, sagte er, Gott hat mich aufgefangen. Gott hat mich aufgefangen. Das war still in dem Saal. Es war ganz still in dem Saal. Hat dann weitererzählt, er hat seine Strafe bekommen, hat wohl auch im Gefängnis gesessen. Wie weit, weiß ich nicht. Ist ein ganz anderer Mensch geworden, hat seine Frau geheiratet, auch eine Tat der Buße in dem Falle. Hat sich angefangen, um seine Kinder zu kümmern, 3 Kinder und vieles andere mehr und sagt, ich bin heute ein Mann, der mit sich im Reinen ist. Das ist das. Der wusste auch, dass er mit seinem Leben die Heiligkeit Gottes, dem heiligen Gott nicht begegnen konnte. Und er hat aber, dass dieser heilige Gott auch der liebende Gott war, er hat mich in dem tiefen Fall aufgefangen. Ich muss sagen, das hat mich ungeheuer beeindruckt. Das ist mir durch und durch gegangen. Das ist doch eine Gut. Und er hat dann auch, jetzt komme ich wieder zu dem Thema Mut, Salz der Erde. Er war da Salz der Erde in dieser Sendung, nicht? Hat gesagt, so ist es mir gegangen und Gott hat mich angenommen. Und auch allein die Ausstrahlung, mit der er das alles sagte, das war eine einzige Botschaft. Es gibt doch manchmal gute Sachen im Fernsehen, sollte man nicht für möglich halten. Das war eine große Sache und er war nicht kleinmütig und das ist das, auch das, was wir heute brauchen. Wir müssen uns auch schon mal selbst als Christen in den Hintern treten, gewissermaßen. Und sagen, ich bleibe jetzt im Bett, ich habe keine Lust, oder ich habe das und das und das. Gott will auch Männer und will natürlich auch Frauen. Gott will Männer. In der Offenbarung ist auch von Weichlingen die Rede. Die haben keine gute Presse bei Gott. Auch mutige Männer, genauso wie bei Gideon, ne? Da wird ja immer verdünnt, ich vermute auch da, die Lauen, die sind da so rausgekommen, sagt der Herr auch, weil du lau bist, weder kalt noch warm bei Laodicea, da muss ich dich ausspeien an meinem Munde. Sie sind auch, diese Versammlung ist der Heiligkeit Gottes begegnet und musste feststellen, wir waren lau. Im Alten Testament heißt, ich glaube, im Hosea, was hinket ihr auf beiden Seiten? Das ist ja auch so ein Problem für uns viele. Da haben wir eine Last zu tragen, als Christen, unser Bekenntnis. Und da haben wir unsere Dinge, die wir eigentlich loslassen könnten. Ja, das waren die vielen verschiedenen Einleitungen, die ich hatte. Und das andere hatte ich wirklich auf dem Herzen und das mal weiter zu sagen, auch zur Ermutigung. Und wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, aber er meint es auch gut mit uns. Das sollten wir nicht vergessen. Amen.